wenn wir mit Bürgermeistern reden, wo eben das Thema vorgeschlagen wird, machen wir doch eine Volksbefragung, dann raten wir eben ganz stark auch mittlerweile davon ab und versuchen zu erklären, dass das einfach für die Gemeinde nichts Positives ist, weil sie am Ende vor diesem großen Scherbenhaufen stehen. Also egal, wie es ausgeht in Wirklichkeit, die Bevölkerung ist gespalten und es zerbrechen Freundschaften, herrscht Kampfstimmung in so einer Situation. Und deswegen, glaube ich, ist es echt wichtig, da andere Wege zu beschreiten.
Hallo und herzlich willkommen bei PETAJOULE, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Geopolitik, Energiepreise, Klimawandel, Standortattraktivierung. Eigentlich schreit alles danach, dass wir die Energiewende viel intensiver und schneller angehen sollten als bisher. Koordinierter zwar und sicher da und dort auch mit mehr Fördereffizienz, aber deutlich beschleunigt müssen die vielen Kilometer Freileitungen der Netzausbaupläne und die vielen Terawattstunden an erneuerbaren Ausbau aus dem EAG in der Landschaft sichtbar werden. Müssten. Denn trotz Dringlichkeit und augenscheinlich volkswirtschaftlicher Vorteile geht on the ground oft zu wenig weiter. Entstehen Projekte gar nicht, weil Widmungen oder Zonierungen nicht freigegeben werden oder sie drehen fast endlos Schleifen in Verfassungs- und Verwaltungsgerichten. Oder es gibt lokalen Widerstand gegen Bauvorhaben, sehr oft wegen sachlicher Gründe, manche sicher auch einfach aus Prinzip. Aus Sicht eines NIMBYs, Kurzform für Not in my Backyard, ist der Status quo ja durchaus attraktiv. Wir lagern schließlich große Teile unserer Energieversorgung in jene Länder aus, aus denen wir Öl, Gas und Kohle beziehen. Fossile Energieträger machen rund 60% der Energieversorgung aus und während Erneuerbare zu 100% aus dem Inland kommen, haben wir 2024 95% der fossilen importiert und nebenbei netto 10 Milliarden Euro dafür ins Ausland geschickt. Nach Kasachstan, Russland, Libyen und so weiter. Wir importieren 92% bei Gas, 96% bei Öl und 100% bei Kohle. Dass der Kaufkraftabfluss in Zeiten der wirtschaftlichen Flaute besonders wehtut, ist das eine. Dass die Abbau- und Fördergebiete in den Exportländern ganze Landstriche unbewohnbar machen, die lokale Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigen und Kohlebagger wirklich hässlich sind, ist das andere. Aber das kann uns fast egal sein, weil es ja nicht bei uns passiert, überspitzt formuliert. Mit der Energiewende wird sich das ändern und das ist auch gut so. Statt Energie zu importieren, werden wir sie vermehrt selbst produzieren. Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik, Geothermie und Bioenergieprojekte spielen dabei ebenso eine große Rolle wie Speicher, Digitalisierung, Netzausbau sowie Sanierungen im Gebäudebereich. Das führt zwangsläufig aber auch dazu, dass das Thema Energie näher an die Menschen herankommt. Das ist eine Chance für Demokratisierung und Beteiligung, aber auch ein Risiko, weil die Nähe potenziell Widerstand schürt. Wie schafft man lokale Akzeptanz für die großen und kleinen Energiewendeprojekte, die in den nächsten Jahrzehnten zu Tausenden im Land umzusetzen sind? Einfach drüberfahren oder wirklich einbinden? Diese sehr relevanten Fragen stellen wir uns heute. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber. Die Aufnahme macht heute Frederik Schäfer und Laura Fanschek wird sich wieder um die Produktion kümmern. Ich freue mich, dass wir heute aber noch zwei Menschen da haben, die sich mit All Things, NIMBYism und was man dagegen tun kann, sehr gut auskennen. Viktoria Weiß von der Windkraft Simonsfeld und Therese Guttmann von der WO Wien. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Liebe Viktoria, erklär bitte unseren Hörern und Hörerinnen, wer du bist, wie du zum heutigen Thema gekommen bist.
Ja, hallo und vielen Dank einmal für die Einladung. Ist heute mein erster Podcast, also was ganz, ganz Besonderes für mich.
Wunderbar.
mein Name ist Viktoria Weiß. Ich bin Teamleiterin für den Bereich Akquise Windenergie bei der Windkraft Simonsfeld. Von meinem Background her habe ich Kommunikationsmanagement studiert und auch erneuerbare Energien. Ich habe dann relativ lang im Projektmanagement gearbeitet, um die 10 Jahre, und habe mich relativ intensiv dort auch mit Bürgerbeteiligung, Partizipation schon befasst. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich zu meinem jetzigen Job dann gebracht in weiterer Folge, wo ich diese Kombi halt ganz gut nutzen kann und wo wir uns da jetzt in den letzten Jahren haben wir sehr umfassende Erfahrungen in verschiedenen Bundesländern gesammelt Und da bin ich schon, freue ich mich schon, ein bisschen was drüber zu erzählen.
Ja, ich freue mich schon auf deine Einblicke. Vorher holen wir noch die Therese mit ins Boot. Therese, was soll man über dich wissen?
Also erstmal auch von mir vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, höre deine Podcasts ja schon sehr lange, Christoph. Ich bin Therese Guttmann, ich bin ökologische Ökonomin am Institut für ökologische Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien und habe da einen Fokus auf Innovationsprozesse und gesellschaftliche Transformation. Ich lehre und ich forsche in den letzten Jahren besonders viel zum Thema Akzeptanz der Energiewende und mache das jetzt auch mit einer Gesellschaft, die heißt GUSTA, mit meiner Chefin am Institut Sigrid Stagel. Wir haben ein kleines Beratungsbüro auf die Beine gestellt an der Schnittstelle Akzeptanz und Partizipation und wo wir eigentlich dezidiert versuchen, Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis zu übersetzen und da irgendwie dort Hilfe und Unterstützung und Begleitung zu bieten, wo sie nützlich ist. Genau. Ich trage in diese Erfahrung aber schon seit Jahren ein bisschen ein. Ich habe angefangen vor mittlerweile 8 Jahren am Austrian Institute of Technology, wo wir uns hauptsächlich mit der Wärmewende und dem Gebäudebereich befasst haben und daraus dann weitergegangen eben in das Energiethema. Aber im Grunde ging es immer um die soziale Dimension, die Akzeptanz und wie so eine Technologie sich behauptet oder warum auch nicht.
Spannend. GUSTA. Kann mir schon vorstellen, wo der Name herkommt, wie sich das zusammensetzt. Du hast das Thema schon genannt, Akzeptanz der Energiewende. Steigen wir da vielleicht gleich einmal ein, so ein bisschen größeres Ganze. Wie steht es denn um die soziale Akzeptanz der Energiewende aktuell, Therese?
Also ich finde es super, dass du gleich soziale Akzeptanz sagst, weil soziale Akzeptanz ist ja nur ein Unterbereich der generellen Akzeptanz, zumindest so wie wir das konzeptualisieren in der Forschung. Auf der übergeordneten Ebene reden wir eigentlich von der gesellschaftlichen Akzeptanz und da stehen wir alle eigentlich sehr gut. Implizit in Österreich liegen wir dabei ca. 80% Zustimmung für die erneuerbare Wende. Und das ist ja schon bemerkenswert hoch.
Ja. Ja,
muss man nicht viel diskutieren. Ähnliche Werte sieht man weltweit. Anders schaut es natürlich aus, wenn wir eine Ebene weiter runtergehen. Und da ist die soziale Akzeptanz zu verorten. Man kann das gleichsetzen mit lokaler oder Gemeindeakzeptanz. Community Acceptance, sagt man da in der Literatur.
Okay.
Und genau da sieht man eine Diskrepanz. Und da wird's spannend. Ja. Weil da sind die Werte jedenfalls geringer, nicht desaströs geringer. Wir haben immer noch eine Mehrheit, die für Projekte auf lokaler Ebene sind. Eine interessante Studie dazu ist beispielsweise von Deloitte und WU, die ja veröffentlichen fast jährlich ein Stimmungsbarometer. Und da, ich glaube, die ist euch beiden sicher bekannt. Da sind wir bei Wind tatsächlich am geringsten, was die lokale Akzeptanz betrifft, die soziale Akzeptanz. Aber wir sind immer noch irgendwo zwischen 60% und 70%. Das ist die Antwort auf die Frage, wie wären Sie für ein Windkraftprojekt in der Nähe Ihrer Gemeinde? Und also ja, das ist eine Diskrepanz. Und wie sich diese erklärt, da gibt es natürlich viele Ansätze. Eine, mit der ich mich überhaupt nicht anfreunden kann, ist die NIMBY-Erklärung. Genau. Aber da können wir gerne in einer späteren...
Ja, das hört sich natürlich spannend an, dass das geflügelte Wort rund um dieses Thema ist.
Ja, also da sind wir jedenfalls. Es gibt eine Akzeptanzlücke zwischen der grundsätzlichen Akzeptanz und der lokalen Akzeptanz. Und die gilt es näher zu erklären.
Okay. Ja, das werden wir halt ein bisschen aufarbeiten, das Thema. Ich meine, du hast es schon ein bisschen angesprochen, Windkraft, Netzausbau, Freiflächen-PV. Also diese drei Dinge, das ist ja fast die Königsklasse, wenn es um lokale Akzeptanzpolitik geht. Viktoria, wie erklärst du dir, dass es gerade bei diesen Projekten so oft zu einem lokalen Widerstand kommt?
Ja, also Königsklasse ist es wohl. Das ist eine große Herausforderung oft im täglichen Alltag bei uns. Ich glaube, es liegt prinzipiell jetzt einmal auch an der Charakteristik von so großen Infrastrukturprojekten, dass die einfach gewisse Unsicherheit hervorrufen bei den Leuten, weil das halt Veränderung bedeutet. Veränderung stiftet immer mal ein bisschen Misstrauen, was wird das bringen und so weiter. Also es ist irgendwie nicht so ganz klar. Also wenn man davon ausgehen würde, dass man da keinen Widerstand hätte, wäre man, glaube ich, ein bisschen sehr optimistisch, sage ich so. Ja.
Oder naiv.
Ja, blauäugig. Ja, aber es gibt auch Befürworter, also wir haben auch Bestandsgemeinden einfach, wo schon die Windräder bekannt sind. Da merken wir einfach, da ist das eine ganz andere Situation. Ja, da sind, ist das weniger ein Thema alles. Es gibt natürlich aber dann dort, wo das nicht so bekannt ist, in der lokalen Bevölkerung halt sehr viele Fragezeichen, Ängste und Sicherheiten, wo dann auch später Widerstand daraus werden kann. Aber das muss auch nicht so sein, haben wir jetzt auch die Erfahrung gemacht. Also gute, ehrliche Informationsarbeit kann da auch viel beitragen dazu, dass man halt diese Ängste mindert und diese Befürchtungen. Das hat in der Vergangenheit auch recht gut funktioniert und insbesondere dort, wo schon viel bekannt ist oder wo wir auch, wo die Leute uns kennen, da wird uns viel Vertrauen entgegengebracht auch, weil wir aus einer sehr kleinen Bürgerinitiative gewachsen sind und da einfach auch als vertrauenswürdiger Partner wahrgenommen werden. Aber wir merken, dass das jetzt irgendwie zunehmend nimmer reicht, also nur zu informieren. Warum ist das so? Ich glaube, dass es da auch in der jüngeren Vergangenheit einfach viele Ereignisse gab, die das Vertrauen auch in politische Entscheidungsträger, in die Verwaltung, aber auch in Energiekonzerne. Und wir werden auch schon als Energiekonzern wahrgenommen, auch wenn wir verhältnismäßig klein sind und da einfach von so einer sehr, sehr kleinen Gruppierung entstanden sind. Aber dieses Vertrauen ist da irgendwie geschwächt worden in der Vergangenheit. Und dazu kommt halt auch, wir haben auch das Gefühl, das ist so, ich nenne es jetzt einmal Klimaschutzdepression oder so. Die Leute sind schon ein bisschen übersättigt, habe ich das Gefühl, dass sie so viel machen müssen. Und sie haben das Gefühl, sie tun eh schon so viel, also sie trennen den Müll und im Osten gibt's eh schon so viele Windräder und es passiert ja auch schon so viel und wir sind ja schon so super unterwegs. Aber so diese Dramatik, also ich glaube, es gibt schon einen Konsens, dass es die Klimakrise gibt, aber es gibt dann schon noch viele Leute, denen das egal ist und die sagen, für sie sind andere Themen jetzt wichtiger, auch vor dem Hintergrund dieser multiplen Krisen, wo sich die Leute mehr zurückziehen, sich schützen wollen und vor allem auch in ihrem nächsten Einflussbereich einmal da schauen, was passiert da und sich da eher gestört fühlen als gehört vielleicht auch, ja. Und sie sehen dann auch nicht so diesen unmittelbaren, raschen, greifbaren Nutzen aus der ganzen Geschichte.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen ein teuflischer Mix, sage ich jetzt mal, der halt zu Widerstand führen kann, aber nicht muss. Und es ist weniger die Frage, ob es jetzt einen Widerstand gibt oder nicht, sondern eher, ob dieser um sich greift, ob da halt quasi vielleicht unsichere Personen mitgerissen werden können. Und wie man halt mit diesen ganzen Themen und sozusagen dieser Entwicklung, die dann auch in einer Gemeinde stattfindet, halt umgeht dann auch.
Spannend. Ja, ich meine, ein Aspekt, den du erwähnt hast, der sich auch in dieser Studie zeigt, die du da erwähnt hast, dass dort, wo es schon relativ viel Windkraft jetzt in diesem Fall gibt, die Zustimmung eigentlich am höchsten ist. Und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Das heißt, man müsste mal diesen Stein ins Rollen bringen und wenn die Leute dann draufkommen, dass das vielleicht eh nicht so schlimm ist oder auch einen konkreten Nutzen für sie hat, auch wenn der vielleicht sich erst dann gesellschaftlich langfristig oder strukturell abbilden lässt, dass das von Vorteil ist. Therese, du hast schon gesagt, du hast ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema. Schwindende Akzeptanz oder die Herausforderung, Akzeptanz zu bekommen für diese lokalen Projekte. Ist das ein globales Phänomen oder speziell ein europäisches Thema? Und anderswo ist es eigentlich weniger ein Problem?
Das ist eine gute Frage. Man könnte vielleicht vermuten, dass es eher ein europäisches ist. Aber ich muss euch enttäuschen. Es ist ein globales.
Ja.
Ja. Also man findet Widerstand auf lokaler Ebene sowie fluktuierende Akzeptanzraten, ja, überall. Mhm. Ja, wir reden da, ob wir da von den USA oder Japan oder Dänemark sogar, ja, findet man je nach Projekt und Gemeinde unterschiedliche Tendenzen. Wo ein Unterschied doch zu erkennen ist, ist auf einer kulturellen Ebene, natürlich in der Ausdrucksweise dieses Widerstands. Ja, also beispielsweise bei uns in Österreich oder auch in Deutschland gibt es eine sehr lang etablierte Tradition der Einbindung. Ja, das ist institutionalisiert, Projekte, Flächenwidmungen beispielsweise oder Genehmigungen verschiedenster Art müssen auf sehr lokaler Ebene eingeholt werden. Und spätestens seit den 70ern ist das in Österreich tatsächlich in die Gesetzgebung eingeflossen. Mhm. Ihr wisst eh, was da für ein großes Energieprojekt damals gegeben hat.
Ja, ja, richtig. 78 war das, ja, das meinst du, oder? Ja,
und Atomkraft. Genau, und seitdem ist das in die Gesetzgebung geflossen,
ja,
dass Bürgerinnen beteiligt werden, und zwar strukturell und nicht nur erst, wenn es eskaliert. Das war tatsächlich global das erste Mal, dass das passiert ist, dass eine Bürgerprotestbewegung die Eröffnung eines Energiekraftwerkes verhindert hat,
ja,
global. Also Österreich ist da in die Geschichtsbücher eingegangen.
Ja, das sind sogar andere Parteien dann daraus entstanden aus solchen Bewegungen.
Also das darf man nicht außer Acht lassen, wie historisch und einzigartig das ist und was für eine Errungenschaft das war, ja, der aufgeklärten demokratischen Bevölkerungen und Gesellschaften. Naja, wie dem auch sei, eben diese kulturellen Unterschiede sieht man jedenfalls. Also ich habe vorhin auch angesprochen, Japan. Japan gibt es beispielsweise auch Widerstand auf lokaler Ebene gegen Projekte. Nach Fukushima sind ja sehr viele neue Förderungen und Forderungen auf Bundesebene gekommen zur Errichtung von Wind und Solar, nachvollziehbarerweise. Und da ist der Kritik halt nicht so stark auf den Straßen gewesen. Der Widerstand ist nicht auf die Straße gezogen, wie man das vielleicht bei uns auch eher kennt. Aber auf der rechtlichen Ebene und dort, wo es genehmigungstechnisch ging, da wurde stark interveniert von kritischen Individuen. Und das sieht man zum Beispiel, ja, solche kulturelle Unterschiede.
Ja, da gibt es auch den interessanten Fall, also das Thema E-Fuels ist euch vielleicht ein Begriff, die werden dann dort erzeugt, so die Vorstellung vieler, wo es unglaublich viel Windkraftpotenzial gibt oder Solarenergie sehr günstig erzeugt werden kann, unter anderem in Chile. Chile ist ein Land, wo es sehr viel Windkraftpotenzial gibt, weil es auch sehr hohe Volllaststunden gibt, 4.500, 5.000 Volllaststunden bei Windkraftanlagen. Optimale Bedingungen eigentlich, um günstigen erneuerbaren Strom herzustellen und daraus Ammoniak oder E-Fuels oder Sonstiges zu machen. Aber selbst dort gibt es lokalen Widerstand, also weit und breit eigentlich nichts, außer karge Landschaft und sehr viel Wind. Aber dort gibt es lokalen Widerstand gegen solche Windkraftprojekte, wo man sie eigentlich nicht vermutet. Ist das tatsächlich auch der Fall? Ja.
Also was die ganzen Proteste tatsächlich gemein haben, trotz diverser kultureller Unterschiede, ist eine Kritik an der Fremdbestimmung und am Mangel an Mitsprache. Also das kann noch so leer stehen, das Feld. Mhm. Ja, umso eher irritiert es, wenn dann von irgendwem beschlossen wird, dass da jetzt große Infrastrukturprojekte entstehen sollen, ohne dass die dort tatsächlich das ihr Zuhause nennen, irgendein Wörtchen mitzusprechen haben.
Ja.
Und das findet man quer durch alle Praxisbeispiele und die Literatur.
Ich meine, steigen wir da ein bisschen ein, Victoria, machen wir es konkret. Auf welche Vorbehalte stößt ihr bei den Menschen vor Ort, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit der Idee eines neuen Windrads, eines neuen PV-Parks kommt?
Ja, ich glaube, da könnten wir einen ganzen Podcast füllen damit. Ja. aber es sind ganz Basic-Geschichten, mit denen es anfängt, halt, wie wird das ausschauen? Sehe ich das von meinem Garten aus? Werde ich was hören? Kann es meine Gesundheit beeinträchtigen? Auch welches Kosten-Nutzen-Verhältnis, also welchen Nutzen habe ich dann aus der Beeinträchtigung? Was habe ich persönlich davon? Ja, aber auch da gibt es Trends, also die beobachten wir, klingt jetzt vielleicht komisch, aber es gibt immer so ein bisschen Thementrends auch in dem Bereich. Mhm. Wie ich angefangen habe bei der Windkraft Simonsfeld, war der Infraschall ein ganz großes Thema. Das ist relativ bekannt mittlerweile eh schon, dass das entkräftigt ist und in einem Haushalt allein durch Kühlschränke und elektronische Geräte und so viel mehr Infraschall entsteht als durch das Windrad, das über einen Kilometer entfernt ist. Dann wurde relativ viel geredet über Betoneinsatz und Versiegelung. Also ist, glaube ich, mittlerweile auch schon recht bekannt, dass halt die Windkraft da sehr effizient ist im Vergleich zu anderen Energietechnologien. Aber auch jetzt momentan wird relativ viel geredet über den Abrieb der Rotorblätter. Also es sind immer so verschiedene Tendenzen. Auch beim Abrieb weiß man, dass das eigentlich vernachlässigbar ist im Vergleich zu anderen.
Zum Schuhen.
Ja, Schuhen zum Beispiel. Wanderschuhen. Ja. Und ja, auch das Vogelthema, das ist immer wieder da, aber das hat halt schon so ein Bart. Also das ist irgendwie, aber auch bei der Freiflächen-PV, wo man sich denkt, ja, das sind eigentlich einfachere Projekte, aber auch da spielt zum Beispiel die Flächenkonkurrenz ein Thema. Mhm. Also das wird immer wieder thematisiert. Oder auch die Sichtbarkeit. Genau, also wir sehen das schon ein bisschen. Also wir haben auch Umfragen selber gemacht, wo prinzipiell die Zustimmung halt eigentlich groß ist. Man sagt, das sind wichtige Dinge, die wir voranbringen sollten, wichtige Projekte, aber wenn wir dann ein konkretes Projekt haben, ist es schon oft so dieses not in my backyard. Mhm. und trotzdem mit den Themen, die ich jetzt genannt habe, kann man eigentlich relativ gut umgehen. Also die kann man einfach erklären. Was wir halt auch beobachten und was eher schlimmer ist, dass es halt eher so seit Corona eine relativ stark gewordene finanzkräftige und sehr kommunikative Gruppe gibt, die da auch gezielt Falschinformationen streut. Lokal gesehen sind das Minderheiten, die aber überregional und global sehr gut vernetzt sind und koordiniert sind. Und die treten extrem selbstbewusst auf und schreien so laut, als wären sie halt wirklich in der Mehrheit. Da kommen halt dann oft auch so Themen auf, wo es darum geht, ja, jemand würde sich an dem Projekt bereichern, sei es jetzt die Gemeinde, ein Betreiber, Grundeigentümer, wer auch immer. Und da kommt man halt schnell in Themen rein, wo man überhaupt nicht hin will. Ja. Das schafft aber trotzdem Unsicherheiten auch bei den Entscheidungsträgern. Und die sind ja die wichtigsten Akteure, die da die Projekte voranbringen sollen.
Also Bürgermeister Gemeinderat, der dann noch eine Fläche widmen muss. Ja.
Genau. Okay. Also laut Brudermann werden da jährlich 900 Millionen US-Dollar also an gezielte Desinformationen investiert. Ja. Mhm. Und das ist halt schon nicht zu wenig, da muss man mal was dagegen setzen können. Wenn man sich denkt, da könnte man schon 90 Windräder errichten, lokale Wertschöpfung steigern, Arbeitsplätze schaffen. Also mit dem Geld könnte man schon viel machen und das ist jetzt einfach nur mal da.
Statt russischen Botfarmen zu zahlen, die eine Grundstimmung erzeugen, die dann das auslöst, was wir zuerst gehört haben. Dass zum Beispiel das Thema Abrieb plötzlich ein Riesenthema geworden ist, weil irgendwo in Deutschland Glasfaser auf Feldern liegt oder so. Ja. Das wird konkret auch eingebracht in den öffentlichen Diskurs, glaube ich. Ja.
Genau, und das spüren wir jetzt sehr stark die letzten Jahre.
Ja.
Was mir persönlich auch ein bisschen wehtut, muss ich sagen, weil ich mich als sehr naturverbundenen Menschen bezeichnen würde, der auch sehr Nachhaltigkeit insgesamt interessiert ist, dass auch zunehmend mit Naturschutz gegen Windkraft argumentiert wird. Und da ist auch in Österreich sehr stark der Alpenverein, der natürlich sehr viele Mitglieder hat und da auch eine starke Position hat in Österreich, der da leider sehr stark dagegen lobbyiert, obwohl man denken würde, wir hätten da gemeinsame Interessen auch, was den Klimaschutz anbelangt. Ja. Und Windkraft wird in den Gemeinden auch immer wieder auch so als Prellbock genutzt, um so ein bisschen gemeindeinterne Zwistigkeiten oder so dann austragen zu können.
Ja.
Und da vielleicht auch einzelne Akteure in Misskredit zu stellen, um da ganz andere Interessen voranzubringen, die gar nichts mit dem eigentlichen Projekt zu tun haben.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja.
Welche Lösungen habt ihr? Wie geht's ihr damit um? Was zeigt deine Erfahrung da? Ja. Was sind Erfolgsfaktoren, dass man trotzdem lokale Akzeptanz erreicht?
Ja, also im ersten Schritt ist es uns immer ein sehr großes Anliegen, dass man die Personen vor Ort mit ihren Fragen und Bedenken ernst nimmt. Also das ist, glaube ich, eines der allerwichtigsten Dinge, dass man da nicht herkommt und die gleich mal überfahrt mit wir machen das, sondern dass man mal hingeht und zuhört.
Also nicht drüber fahren? Nein? Okay. Passt?
Ja. Also wirklich hören, worum geht es einem wirklich? Also oft kommt dann bei so Gesprächen, redet man, wandelt man von einem Thema zum nächsten und am Ende kommt dann manchmal raus, na, eigentlich finde ich es einfach nicht schön.
Ja.
Also solche Gespräche gibt's. Und dann geht es auch wirklich darum, ehrliche Antworten zu geben. Also man sollte dann nicht die Dinge beschönigen, also das sieht man eh nicht, das ist so weit weg, sondern einfach transparent sein, ehrlich, also und klar sein, weil das auch viel mehr Vertrauen stiftet. Mhm. Also die Dinge, die ich da so skizziert habe, die so rein informativen Charakter haben, die kann man damit ganz gut adressieren und da kann man auch gut argumentieren. Mhm. Da gibt es auch die, eben, wie du schon erwähnt hast, es gibt Verfahren, es gibt Genehmigungsverfahren, wo das alles detailliertest abgearbeitet wird, ja, also in jedem feinsten Detail. Und das kann man sehr gut und offen und transparent auch kommunizieren.
Mit den Gutachten und dergleichen.
Genau, ja. Und da werden ja auch, es gibt die Möglichkeit, hier Einspruch zu erheben und so weiter. Also, und das wird einfach objektiv abgehandelt. Mhm. Ja. Ja, aber wir versuchen dann auch zu verstehen, wie stellt sich das Projekt in der Lebensrealität dieser Personen dar? Und was sind jetzt wirklich die Themen? Da arbeitet man zum Beispiel auch mit Visualisierungen. Ja. Mhm. In unkomplizierten Gemeinden, wo da ein großer Konsens herrscht oder eine große Zustimmung, kommen wir mit diesen Sachen relativ gut voran. Da gibt es dann Bürgerbüros zum Beispiel, wo wir am Nachmittagen auf der Gemeinde sind und interessierte Personen kommen dort einfach hin, stellen ihre Fragen, wir klären das, wir nehmen Themen mit, die vielleicht noch bearbeitet gehören und so weiter. Wir haben aber auch Infoabende, wo wir halt breiter einladen. Mhm. Das hat dann meistens so Ausstellungscharakter, wo wir verschiedenste Experten vor Ort haben, die dann wirklich zu unterschiedlichsten Themen hier auch die erklären können. Und es ist uns wie immer wichtig, da so 1:1 Gespräche zu führen, weil dann eben auch die Leute zu Wort kommen können, die vielleicht sonst nicht so gehört werden, wenn du jetzt ein großes Podium hättest. Ja. Da traut sich nicht jeder rausschreien. Genau. Und dazu gibt's dann noch Folder, Gemeindeblatt, also viele, viele Informationen. Ja, da habe ich, also wo man da in einem guten Einverständnis sind, kommt man mit sowas ganz gut voran. Mhm. Wichtig ist es aber auch, klare Angebote zu machen an die Gemeinden und natürlich auch den Nutzen für die lokale Bevölkerung herauszustreichen. Da werden wir dann später noch ein bisschen drüber reden. Bei den vehementen Gegnern und dem organisierten Widerstand muss man halt echt sagen, ist es so, also man braucht jetzt nicht irgendwie sich vorstellen, dass man die bekehrt oder überzeugt dann mit Argumenten. Mhm. Die sind halt da, und da ist es wichtig, dass diese negative Schwingung, so wie ich gesagt habe, nicht überschwappt dann halt auf Leute, die vielleicht noch in der Meinungsbildungsphase sind. Und dort, wo große Unsicherheit herrscht, wird es aber immer wichtiger, auch unserer Sicht, neue Methoden einzusetzen. Drum waren die Therese und ich auch schon im Austausch, bevor wir uns hier getroffen haben, wo man einfach mehr Teilhabe und Mitbestimmung reinbringen kann am Prozess der Projektentwicklung, der Entscheidungsfindung. Und das ist etwas, was uns aktuell einfach sehr intensiv beschäftigt, weil wir da einfach auch neue Dinge in den Gemeinden realisieren wollen künftig. Und weil wir einfach ein Unternehmen sind, das aus so einer kleinen Bürgerinitiative gewachsen ist. Und das ist irgendwie in unserer DNA drinnen, dass wir da einfach mehr wollen als die Projekte einfach nur umsetzen, sondern mit den Leuten vor Ort da stark arbeiten wollen. Und deswegen ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten, weil jede Gemeinde, also das hört man jetzt, glaube ich, schon ein bisschen raus, und jedes Projekt ist da total individuell.
Okay.
Und es gibt einfach nicht das Standardrezept, dass man jetzt sagen kann, so gehen wir jetzt an die Projekte ran.
Aha.
Also man braucht da total viel Fingerspitzengefühl, muss hinter die Kulissen blicken, muss Gespräche führen mit den Leuten vor Ort und schauen, was sind die Themen, die Leute dort bewegen und wer sind auch die wichtigen Personen, die da Meinungsbildner sind. Auch
das ist schlecht, dass es da kein Standardrezept gibt, weil nach dem wollte ich dich jetzt eigentlich gerade fragen, Therese, was die Wissenschaftler dazu sagt, ob es so ein Patentrezept gibt für den guten Umgang mit der lokalen Bevölkerung, wenn es um Projekte der Energiewende geht. Aber vielleicht gibt es eine Methode, nach der man vorgehen kann, die sich dann halt dann abwandelt. Was sagst du dazu?
Also ganz einfach zum Thema Patentrezept, das ist die Antwort nein. Ja. Ja, da bin ich ganz bei dir, Victoria. Aber es gibt definitiv zentrale Prinzipien, die du teils jetzt schon aufgegriffen hast und die man in der Umsetzung eh eigentlich schon weit sieht. Ja, das sind unter anderem die transparente und ehrliche Kommunikation. Da würde ich allerdings noch ergänzen, eine Art der Kommunikation, die über das reine Informieren hinausgeht, und zwar das diskursive Format wählt. Mhm. Da eignen sich dann natürlich Settings, wie du sie beschrieben hast, Victoria, wo es so Messecharakter gibt und wirklich Personen sich miteinander unterhalten. Also es ist nicht ein sich
keine
informieren,
Street, sondern,
wo man informiert wird, sondern man bespricht Sachen. Das ist ganz was anderes. Mhm. Also das erstens. Zweitens, und das hast du auch schon angesprochen, den Nutzen. Aber nicht nur aufzudecken und zu verhandeln, sondern ihn auch fair zu teilen. Das ist ein Thema, das wir in unseren Forschungsprojekten und auch in der Praxis bei Projekten stark vernehmen, dass es eigentlich auch eine Sensibilität gibt darüber, wer wie viel Nutzen bekommt und wer wie wenig. Mhm. Also die Gerechtigkeit da ist sehr stark ausgeprägt. In der Literatur spricht man von gerechter Verteilung des Nutzens. Ja? Mhm. Das wäre das Zweite. Und da können auch Sachen reinfließen. Zum Teil sehen wir vergünstigte Stromtarife über eine gewisse Laufzeit. Wir sehen Fonds, soziale oder Gemeindefonds oder Umweltfonds, die bereitgestellt werden, die dann aber wiederum partizipativ beispielsweise von der Gemeinde selbstbestimmt eingesetzt werden. Mhm. Ja, das sind so Add-ons, die mich zum dritten Punkt bringen, und zwar der frühen und ehrlichen Einbindung. Mhm. Und dieses Thema Einbindung, würde ich sagen, sieht man in den Projekten, und da meine ich jetzt nicht nur Windparks, sondern auch die größeren anderen Infrastruktur- und Energieprojekte, ist das, das am wenigsten noch eingebracht wurde in den vergangenen Jahren. Das ist quasi die dritte Schraube, an der jetzt geschraubt wird und unseres Erachtens auch die am erfolgsversprechendste.
Okay. Das heißt, frühzeitig vor Ort aufzutauchen, klarzumachen, was geplant ist.
Das ist keine Mitbestimmung. Das ist Informierung.
Das ist Information. Ne?
Genau. Also in der Literatur kann man sich, gibt es eine Grafik, die ich sehr gerne herzeige, und zwar eine Pyramide der Partizipation. Ja, und wo wir uns in den meisten Projekten befinden, die wir sehen, ist auf einer der unteren zwei Stufen der Partizipation, und zwar eben das Informieren oder meinetwegen noch das Diskutieren, Diskursive. Ja. Das hat aber mit den oberen Ebenen der Mitbestimmung noch wenig zu tun. Wenn man weiter hochklettert, werden Meinungen eingeholt, es werden Fragen geteilt, es werden Lebensrealitäten eingeflossen in die Projektplanung. Da sind wir immer noch nicht ganz oben. Es geht noch weiter. Da werden Entscheidungsthemen gänzlich abgegeben an Bürgerinnen oder Stakeholder auf lokalen Umsetzungsebenen. Bis hin zu kompletter Übernahme der Projekte in Bürgerhand. Das gibt's ja auch. Es gibt Bürgerprojekte und Kraftwerke. Also das nur, um nochmal aufzuzeigen, es gibt eine große Spreizung dessen, was man unter Partizipation versteht. Ja. Aber was klar rauskommt in wirklichen Metastudien zum Thema Beteiligung, ist, dass Projekte, die wirklich frühzeitig einbinden in die Mitgestaltung der Projektplanung, signifikant kürzere Umsetzungszeiten haben. Okay. Meine Lieblingsstudie dazu ist vom Fraunhofer Institut. Da werden von über 50 Projekte verglichen. Und jene, die frühzeitig eingebunden haben, Bürgerinnen in die Planung, haben bis zu 12 Monate kürzere Umsetzungszeiten verzeichnet.
Mhm. Spannend. Das heißt, um es konkret zu machen, ist es dann auch eine Mitbestimmung, wo diese Windräder stehen, wie groß sie sind oder auch die Einbindung dieser Windräder in eine Energiegemeinschaft beispielsweise vor Ort. Kann man sich das sowas darunter vorstellen? Das gibt es jetzt auch immer mehr, also Energiegemeinschaften, finanzielle Beteiligungsmodelle, Spezialtarife für die lokale Bevölkerung.
Ganz genau.
Solche Sonderpakete.
Ganz genau. Ich glaube, das A und O ist das, konkret festzumachen, welche Projektaspekte gestaltet werden können und quasi einen klaren, strukturierten Rahmen dafür vorzugeben. Und dann werden diese Entscheidungen wirklich größtenteils sehr effektiv, konstruktiv von den Bürgerinnen gestaltet.
Wie handhabt ihr das, Viktoria? Gibt es bei euch solche Sonderpakete der Beteiligung und Partizipation?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns aktuell sehr intensiv befassen. Also welche Alternativen der Mitbestimmung und Teilhabe wir da den Gemeinden auch anbieten können. Insbesondere ist das dort relevant in Gemeinden, wo es einfach, wie vorher schon erwähnt, sehr große Unsicherheiten gibt, dass es, wo zum Beispiel Windkraft noch nicht bekannt ist. Oder wo vielleicht auch gemeindepolitisch irgendwie die Entscheidungsträger hier eben nicht so viel Selbstbewusstsein haben, in so ein neues Feld hineinzuschreiten. Und da haben wir auch schon unterschiedliche Konzepte am Tisch, die verschiedene Möglichkeiten der Partizipation auch bieten. Also die Theresa hat da eh schon viel aufgezeigt, was geht. Also aus unserer Sicht ist es halt auch möglich, zum Beispiel eben da einzubeziehen, wenn es um die Entscheidung geht, wie die Mittel, die die Gemeinde da bekommt, dann auch zum Einsatz kommen können zum Beispiel. Ja. Oder auch eben lokale Energiekonzepte zu entwickeln aus der Bevölkerung heraus. Aber natürlich, also auch als Betreiber braucht es da eine große Portion Mut, da hineinzuschreiten, weil bei manchen dieser Formaten oder Methoden ist das halt ergebnisoffen. Und trotzdem kann man halt sagen, wenn man jetzt als Alternative eine Volksbefragung hätte, die dann vielleicht negativ ausgeht, ist das halt dann doch aus meiner Sicht schon noch ein größerer Verlust, ja, weil das ist vergeudete Zeit, sehr viel Geld, das reinfließt, intensive Ressourcen, die da über Monate hineinfließen und am Ende hat man viel verbrannte Erde. Und bei einem negativen Ausgang, bei einem Bürgerbeteiligungskonzept, wo man vielleicht dann als Windkraft jetzt nicht mit dabei ist, hat man aber zumindest in ein paar Jahren vielleicht wieder eine Diskussionsgrundlage, wo man sagen kann, Dinge ändern sich, Rahmenbedingungen ändern sich und da kann man nochmal hinkommen. Okay. Aber sonst ist es schon noch so, dass wir natürlich an die Gemeinde unterschiedliche, also es gibt ganz üblicherweise Gemeindeangebote, die halt ganz, ganz typisch sind, ja, von Gemeindezahlungen über, mit denen halt gemeinwohlorientierte Projekte in Gemeinden finanziert werden können. Dann auch bieten wir Anleihen zum Beispiel bei größeren Projekten, wo die Bevölkerung vor Ort sich da auch finanziell beteiligen kann an den Projekten. Relativ neu haben wir jetzt einen Stromtarif, den wir quasi in den Bürgern in Partnergemeinden anbieten, wo es halt mehr Stabilität sozusagen für die Preisstabilität bietet. Dann gibt's Sponsorings. Also das sind alles diese üblichen Dinge, die man halt macht. Aber wir merken einfach, dass das Standardprogramm so irgendwie nicht reicht. Also den Nutzen, den muss man schon klar kommunizieren und haben und mitbringen. Aber eben diese Partizipation wird immer wichtiger. Und eben Mitbestimmung, aber auch, wir wollen das auch ein bisschen über so allgemeine Information über Klimaschutz und Klimawandel spielen, um das alles auch in einen Kontext setzen zu können, stärker.
Ja. Ich meine, es ist dann wahrscheinlich auch öfters mal eine Gratwanderung, weil wenn man dort ein Projekt realisieren will, dann macht man das ja auch, um damit etwas zu erwirtschaften. Und all diese Sonderprogramme knabbern wahrscheinlich an der Marge dann öfters mal eines Projekts. Und irgendwo ist da wahrscheinlich auch eine rote Linie, wo es nicht mehr weitergeht. Aber schauen wir noch ein bisschen tiefer rein. Ich habe mich ja auch ein bisschen informiert rund um dieses wissenschaftliche Konzept der Akzeptanzpolitik und ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich zitiere aus einer Analyse, dass man in der Akzeptanzpolitik grob vier Gruppen kennt. Da gibt es die einen, die vehementen Befürworter eines Projekts und dann gibt es eine sehr große schweigende Mehrheit. Unter dieser sehr großen schweigenden Mehrheit gibt es die, die wahrscheinlich eher zustimmen würden und dann gibt es die dritten Gruppen, die eher ablehnend sind, aber trotzdem passiv agieren und die vierten, die kleine, laute Gruppe der Gegner und Gegnerinnen und über die würde ich jetzt gern ein bisschen sprechen. Victoria, wie geht man mit organisiertem Widerstand um, ausgehend von einer sehr lauten Gegnerschaft? Kann man dann ein Projekt eigentlich noch retten oder ist es dann schon zu spät, wenn sich lokaler Widerstand organisiert hat?
Ja, also vielleicht zunächst gar nicht zu unterschätzen ist auch diese ablehnende, aber passive Gruppe.
Okay.
Weil die kennt man nicht. Mhm. Also die ist einfach leise und die gibt's trotzdem und die übersieht man ganz leicht. Also es ist auch wichtig zu wissen, ja. Die Lauten, die hört man und sieht man recht schnell. Okay. Aber natürlich sind die extrem unangenehm. Also wir wünschen uns natürlich, dass wir immer schneller sind als die laute Gegnerschaft, aber das ist gerade in der Windkraft nicht so einfach. Also wenn man da Projektentwicklungslaufzeiten von 5 bis 10 Jahren hat, geht das natürlich nicht so schnell. Auch da gibt's halt nicht jetzt ein Patentrezept, aber natürlich versuchen wir schon, Informationen immer wieder häppchenweise auch voranzubringen, in die Gemeinden zu bringen, bevor da so eine kleine, lautschreiende Gruppe da auch sich mit ihren Inhalten ausbreiten kann, sage ich jetzt einmal, und die Falschinformationen streut. Das ist ein permanentes Abwägen und am Ball bleiben. Es ist nämlich in der Akquise, wo ich eben tätig bin, gar nicht so einfach, weil wir da halt am Anfang so viele Unsicherheiten haben. Wir starten da mal mit der Grundstückssicherung. Davor reden wir mal mit dem Bürgermeister, stellen das Projekt ganz grob vor. Aber da wissen wir noch nicht, wo werden die Anlagen mal stehen? Ja. Wie viele werden es überhaupt sein? Und trotzdem sind wir da schon bei den Bürgern, weil wir ja bei den Grundeigentümern sind.
Ja.
Und natürlich verbreiten sich da die ersten Gerüchte und die Leute fangen an zu reden. Aber wir können einfach auch noch gar nicht so viel über das Projekt sagen, weil wir da mitten im dran arbeiten sind sozusagen. Und was wir da machen, ist einfach wirklich früh und immer eng auch am Bürgermeister und am Gemeinderat dran zu bleiben. Sie da auch immer wieder zu unterstützen, Fragen, die da herangetragen werden, gemeinsam halt zu bearbeiten, ihnen da auch die Antworten zu geben, die sie wieder weitergeben können. Aber oft fängt da schon an, sich dieser Widerstand ein bisschen zu formieren. Und da müssen wir einfach nah am Bürgermeister, am Gemeinderat und so weiter dranbleiben, um da ein starker Partner zu sein und da zu schauen, dass der auch nicht verunsichert wird und hier unterstützt wird. Genau. Wichtig ist es aber auch, den Widerstand nicht auszugrenzen und auszuladen oder nicht in die Diskussion reinzulassen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich dem auch jetzt nicht eine Plattform bieten. Also es ist jetzt eine sehr starke Gratwanderung. Und gleichzeitig ist es für uns aber auch wichtig und gut zu wissen, was jetzt die Themen sind, die da genutzt werden, damit wir auf die halt auch gut eingehen können. Ja, es ist aber auch nicht immer so, dass der Widerstand jetzt da um sich greift. Also wenn das schon sehr extrem ist und sie in ihren Aussagen sehr extrem werden, haben wir auch beobachtet, dass dann diese Personen oft eher nicht ernst genommen werden.
Okay.
Also das kann auch passieren.
Also sich selbst diskreditieren.
Ja.
Okay, verstehe, ja.
Genau, ja.
Ich meine, gerade bei der Windkraft gibt es ja oft auch wirklich Gruppen, die sich auf den Widerstand spezialisiert haben und den dann österreichweit umsetzen.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich schon schwierig, weil die kennen natürlich alle juristischen Winkelzüge und Ansatzpunkte, um zu verzögern, zu verschleppen.
Ja.
Ich glaube, ja, da braucht es auch wahrscheinlich dann strukturelle Änderungen, um sowas adäquat adressieren zu können.
Ja, also es ist schon erstaunlich, auch wie viel Kraft und Zeit und Energie hier in Desinformation gesteckt wird. Das finde ich auch immer wieder beachtlich, muss ich sagen. Ja. Aber was uns wichtig ist, wir versuchen halt zu beobachten, Argumente zu analysieren. Wir wissen, man kann diese Personengruppe nicht bekehren, also man kann da nicht mit Argumenten die auf die andere Seite bringen. Aber wichtiger ist eben so Verunsicherung und Falschinformation nicht überschwappen zu lassen auf andere, die dann noch indifferent sind, sage ich jetzt einmal. Also man muss sehr fallweise und individuell entscheiden, mit welchen Instrumenten gehen wir dann weiter vor, um dann halt die, die wir erreichen können, auch zu erreichen. Ja, da sind natürlich persönliche Gespräche wichtig, Know-how-Transfer auch zu Meinungsmultiplikatoren und so weiter, Fakten, Factsheets, die man dann vielleicht auch verbreitet und so weiter. Ja. Also so arbeiten wir da in dem Bereich.
Und mit Windfluencern, habe ich gesehen.
Ja.
Therese, hast du eine Perspektive? Wie kann man umgehen mit einer sehr lauten, aber kleinen Minderheit, die ordentlich Wirbel macht?
Ja, also natürlich haben wir da auch schon etliche Gedanken angestellt. Die Parallele zur Covid, zur Zeit während Covid ist ganz klar gegeben. Es scheint auch ein gewisses Überschwappen auch der Betroffenen, also Impfleugnerinnen und Windenergieablehnerinnen zu geben. Ja. Und das ist eigentlich an sich schon einen eigenen Podcast wert, das Thema. Ja, vielleicht ladet ihr da mal die Ingrid Brodnik ein. Aber ich bin bei vielem mit der Viktoria. Zunächst einmal, Widerstand ist prinzipiell mal legitim. Ja. Wie du eingangs angehend gesagt hast, wenn eine Veränderung an dich herangetragen wird, dann ist das schon mal etwas, das du nicht magst. Mhm. Ja, ich kenne das von mir selbst. Wenn irgendwer zu mir käme und sagen würde, du, wir stellen dir jetzt vor dein Fenster, aus dem du sehr gerne rausschaust in der Früh, ein paar Bäume hin, aber so ganz nah hin. Ich habe prinzipiell nichts gegen Bäume, aber ich würde gern selber entscheiden, ob ich Bäume vor meinem Fenster habe und welche und so. Mhm. Ja. Also der Impuls für die Veränderung ist essentiell.
Ja.
Man muss dann natürlich differenzieren, was ist es für ein Widerstand? Das hast du auch schon aufgegriffen. Und deine vier Begriffe, stimmt, die werden in der Literatur gut genutzt. Mhm. Darunter gibt es auch die kleine destruktive Minderheit. Wir haben uns dann noch ein bisschen ein differenzierteres Vokabular zugelegt. Wir versuchen eher nach Widerstandstyp und Art zu differenzieren. Mhm. Und da gibt es den sachlichen Widerstand, wie du schon meintest, Viktoria, dass man den eigentlich sehr gut abholen kann mit Information, Kommunikation und Diskurs. Mhm. Ja, das sind gerechtfertigte Sorgen, Unklarheiten, die verunsichern. Und diese Verunsicherung führt zu Ablehnung oder Widerstand. Es gibt auch emotionalen, und ja, das ist damit stark verbunden. Auch auf den kann man eingehen. Oft werden dann sachliche Argumente vorgebracht. Mhm. Aber hinter diesen sachlichen Argumenten sind eigentlich emotionale Aspekte, Ängste, Misstrauen, Vorerfahrungen, die einen skeptisch machen. Und die gilt es aufzudecken. Ja, und das freut mich natürlich sehr zu hören. Aber man sieht, dass bei vielen Projekten, die gut umgesetzt werden, dass das Gespräch gesucht wird, dass der Platz gemacht wird, um das in Erfahrung zu bringen, weil ohne es zu wissen, kann man es nicht lösen. Mhm. Also diese Präpotenz zu wissen, meinen zu wissen, woran ein Projekt scheitern könnte, das ist schon mal der erste Fehler. Mhm. Überzeugungsarbeit zu leisten, ohne zu wissen, wo die Hindernisse sind, ist schon der zweite Fehler. Ja? Und die meisten Projekte, die man in der Vergangenheit so kennt, verlaufen nach diesem Design, Announce, Defend Modell. Mhm. Ja. Man konzipiert ein Projekt fertig, dann wird es laut verkündet, ganz viel Information darüber gestreut und dann verteidigt man es gegen Kritik.
Ja.
Ja. Es ist per Design dafür konzipiert, dass Leute sich äußern, aber eigentlich nur kritisch. Mhm. Es gibt fast keine Bühnen, um sich positiv zu äußern oder einzubringen. Mhm. Die einzige Bühne ist die Kritikerbühne.
Ja.
Und das ist natürlich die gefundene Bühne für die laute Minderheit.
Mhm. Ja. die kein Problem hat, beim Town Hall aufzustehen und einen Wirbel zu machen.
Wunderbar, ja. Wunderbar. Ja. Und da docken wir mit unseren Lösungen an. Diese Bühne sollte es nicht geben. Ja. Es braucht andere Formate. Hm. Wenn es darum geht, Bürgerinnen aufzugreifen, dann in Settings, wo es eher in den Diskurs geht, wo nicht nur Kritik laut wird. Ja. Weil wenn die Bühne immer nur dafür instrumentalisiert wird, dann übernimmt sie die Diskurshoheit. Mhm. Und das gilt es zu verhindern. Ja. Und da bin ich dann wieder bei dir, Victoria, ganz früh ansetzen und den Diskurs vorgeben.
Also schon in der Designphase die Leute
genau.
Einzubinden.
Einbinden mhm. in die Designphase, das Setting, das ganze Projekt gestalten, auch vom Storytelling. Ja? Was ist das? Was wird da passieren? Was entsteht da? Mhm. Ja? Dass das gemeinsam mit der Mehrheit konzipiert wird. Und dadurch entziehen wir der lauten Minderheit die Möglichkeit, den Diskurs zu gestalten. Natürlich ist da nur kurz noch das Problem, wann ist der geeignete Zeitpunkt? Weil du hast natürlich vollkommen recht. Wann ist frühzeitig? Also ich höre ja immer, man hört das ja fast schon wie ein kaputter Kassettenrekorder. Man muss frühzeitig informieren, frühzeitig transparent. Wann soll das sein? Ja? Und diese Frage kann man pauschal nicht beantworten. Ist aber eine wirklich interessante.
Ja. Es ist ja auch ein Henne-Ei-Ding, weil man muss natürlich schon vor Ort was halbwegs Konkretes präsentieren, sonst kann man nichts diskutieren oder sonst bekommt man den Vorwurf, ja, okay, ihr wollt einen Windpark bauen, aber wie soll der konkret ausschauen? Und also ja
nur
da dem, beißt sich ein bisschen dann die
Katze. Klar, nur dem Franz, ja. Diesem Problem kann man sich teils entziehen, indem man nicht auf informieren, sondern auf einbinden setzt. Ja. Mhm. Ja? Und wenn man sagt, hey, wir haben eine Idee, wollt ihr euch mit uns zusammensetzen und was überlegen? Ja? Dann ist man nicht in so einer Announce-Rolle, erstens. Und zweitens ist natürlich das Thema, dass man dadurch eigentlich schon schnell die Mehrheit in so ein Setting reinholen kann. Bürgerräte zum Beispiel. Mhm. Ja, da kann man sehr viele Leute strategisch wählen, die reinkommen. Ja, und das sehen wir auch in unseren Vorprojekten, die selber auch viele verschiedene Meinungen haben, das sind auch die schweigenden Mehrheiten und die schweigenden Minderheiten, die reingeholt werden können, um konstruktiv an solchen Diskursen zu arbeiten und Zukünften.
Das heißt, ein Gremium, das eine Projektentwicklung dann begleitet, wäre das vor
genau.
Ort. Ja. Ich meine, ein Gremium, das es vor Ort gibt, ist der Gemeinderat.
Ja.
Und der Gemeinderat, der wird gebraucht, wenn es um die Umwidmung von Flächen geht beispielsweise. Weil das in der Kompetenz auch der Gemeinde ist, beziehungsweise der Bürgermeister das dann auslagert, dann eine Gemeinderatsentscheidung. Und diese Gemeinderatsentscheidung wird immer öfter, kommt mir vor, halt nicht auch vom Gemeinderat getroffen, wie das sich auch ausgestaltet, sondern es wird eine Volksbefragung durchgeführt, womit sich die lokale Politik dann absichern will. Victoria, habt ihr schon solche Kampfabstimmungen erlebt, durchgemacht? Was
ja.
Habt ihr erfahren?
Ja, haben wir natürlich. Also in den letzten 2,5 Jahren waren das 3 Abstimmungen.
Ja.
Das war ein ziemlich steiler Einstieg für mich in der Windkraft.
Okay. Das ist der Showdown dann.
Ja, da wird man gut gefordert, ja.
Okay.
Aber ja, natürlich, man sammelt da überall auch Erfahrungen und es ist halt auch mit ein Grund, warum wir jetzt aus dem heraus auch uns überlegen, wie kann man auch anders an die Leute herantreten und schauen, dass wir gar nicht so weit kommen. Und es gibt auch diese Gemeinden, also vielleicht ganz kurz noch ausgeholt, wir haben auch diese Gemeinden, wo ein Bürgermeister vor dem Gemeinderat steht. Wir werden als Betreiber in die Gemeinderatssitzung eingeladen, stellen dort das Projekt vor und es verläuft alles total ruhig. Also wir haben wirklich auch, es gibt diese Gemeinden, wo da sehr viel wie soll ich sagen, Selbstbewusstsein vorhanden ist. Dort gibt es noch keine Windkraft, trotzdem stehen die dahinter und der Bürgermeister eröffnet dann auch das Wort, sagt, jeder, der Fragen hat, soll jetzt auf uns zukommen. Später braucht man dann nicht mehr mit irgendwas kommen. Ja? Mhm. Und dann werden diese Themen behandelt und abgearbeitet. Aber ja, es ist trotzdem nichtsdestotrotz, die Volksbefragungen nehmen zu. Ich glaube, das nimmt man auch ganz stark aus den Medien mit. Mhm. Beim Thema Windkraft.
In Oberösterreich ist jetzt nächste Woche eine, glaube ich.
Ja, also ja. Es wird ganz oft eingesetzt als Instrument, auch einfach von den Bürgermeistern, glaube ich, eben aus dieser Unsicherheit heraus, dass dass sie sich da die Meinung der Bevölkerung einholen wollen über eine Volksbefragung, über dieses Instrument. Aber was, glaube ich, noch nicht so bekannt ist, und das ist schade, dass es da eben auch andere Methoden gibt, die eigentlich viel geeigneter sind. Und deswegen wäre das, glaube ich, wichtig, dass man da
bei der Volksbefragung muss eigentlich schon sämtliche Informationen am Tisch liegen und es ist dann nur Daumen hoch, Daumen runter, ohne irgendwie noch was ändern zu können. Mhm. Ich meine, Therese, wie siehst du das? Ist das ein adäquates Einbindungsinstrument zu einer Volksbefragung?
Nein, ganz einfach gesagt. Ja. Vor allem in hochpolarisierenden Kontexten birgen Volksbefragungen eigentlich nur Risiko für Eskalation. Ja. Ja, sie sind sehr binär, inhärent binär zugespitzt. Ja. Die Frage, eine sehr komplexe Frage, wird auf ein Ja-Nein reduziert. Es bilden sich Lager, es wird noch polarisierter. Ja. Und am Ende unter dem Deckmantel der Demokratie noch dazu. Ja. Und am Ende hat sich keiner wirklich substanziell inhaltlich beitragen können zu dem Projekt. Er wird nur vor die Option Ja, Nein gestellt. Und am Ende kommt eine ganz klare Verlierer- und Gewinnergruppe raus, die nicht am Tag nach der Volksbefragung diese Titel los ist, sondern diesen Titel mit sich trägt. Also auch wenn knapp ein Ja rauskommt bei einer Volksbefragung mit 53%, dann gibt es immer noch 47% der Bevölkerung, die nächsten 20 Jahre weiß, sie sind die Verlierergruppe so eines Prozesses.
Ja.
Ja, und das ist also per Design schon mal nicht da, wo wir sein wollen. Viel, viel, viel konstruktiver sind in so einem Kontext deliberative Verfahren wie ein Bürgerrat oder andere Set-Prozesse und Formate, wo Bürgerinnen aktiv in einen Gestaltungsprozess eingebunden werden. Da kann auch noch rauskommen, beispielsweise bei einer partizipativ erarbeiteten Energievision für eine Gemeinde, wie wir das kennen aus unserer Vorarbeit, kann immer noch rauskommen am Schluss, dass die Bürgerinnen sich eine Zukunft jetzt mal ohne Windenergie vorstellen. Aber das wurde dann alles aufgearbeitet. Wind lag am Tisch und zwar nicht als Konfliktthema, und als Bedrohung, sondern als Möglichkeitsraum. Ja? Und wenn man sich am Schluss für eine andere Vision entscheidet, dann ist das jetzt so. Ja? Das kann sich aber in einem Jahr vollkommen verändern, weil wir uns permanent verändern, weil die Information, die wir haben, sich permanent verändert. Unsere Werte, unsere Ansichten sich verändern. Und das muss man zulassen können und auch aushalten können. Und da bin ich ganz bei dir, Victoria. Sich auf solche Prozesse einzulassen, ist halt schwierig. Man kennt sie nicht. Ja. Aus Bürgermeisterperspektive ist nachvollziehbar, du hast das genannt, mangelndes Selbstbewusstsein. Ich würde das noch weiter nennen. Es ist legitim, so ein politisch brisantes Thema nicht einfach abzuwinken. Ja, vor allem in Regionen, die wenig Berührung damit haben. Ja. Dann will man als Bürgermeister nicht einfach Ja sagen, sondern man denkt sich, und zu Recht, man bindet die Bevölkerung ein. Nur da sind Volksbefragungen meines Erachtens nicht sinnvoll, sondern standalone. Wo man sie schon einsetzen könnte, ist nach solchen deliberativen Verfahren, um etwas zuzumachen.
Und oder auch vielleicht um zwei Optionen abzufragen, beispielsweise. Nicht nur ein Ja, Nein. Ja.
Genau.
Bitte, Victoria.
Wir haben von diesen drei Abstimmungen haben wir zwei verloren. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen so das Spiegelbild dessen, wie die Tendenzen so sind. Und deswegen, wenn wir mit Bürgermeistern reden, wo eben das Thema vorgeschlagen wird, machen wir doch eine Volksbefragung, dann raten wir eben ganz stark auch mittlerweile davon ab und versuchen zu erklären, dass das einfach für die Gemeinde nichts Positives ist, weil sie, und das haben wir wirklich die Erfahrung gemacht, am Ende vor diesem großen Scherbenhaufen stehen. Mhm. Also egal, wie es ausgeht in Wirklichkeit, die Bevölkerung ist gespalten, so wie du gesagt hast, Theresa. Ja. Und es zerbrechen Freundschaften, es ist herrscht Kampfstimmung in so einer Situation. Und oft wird das, glaubt man uns das nicht so ganz im Vorhinein. Und im Nachhinein sind dann wirklich oft die Leute sehr betroffen, wo das hingeführt hat alles. Ja. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es echt wichtig, da andere Wege zu beschreiten. Ja. Mhm.
Ist ein anderer Weg, das zum Beispiel dann auch über Multiplikatoren zu spielen? Oder wie schätzt du das ein? Welche Rolle haben Multiplikatoren vor Ort dann bei dieser Entscheidungsfindung oder überhaupt bei der Umsetzung von Projekten? Also Bürgermeister, Pfarrer, Fußballvereine, Feuerwehr, Hauptleute, sowas.
Ja, eine enorm große aus unserer Sicht. Ja. Also für uns macht das den Unterschied zwischen unkomplizierten Projekten, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und die dann doch etwas komplizierter und schwieriger sind. Also so wie ich vorher erwähnt habe, es gibt einfach Bürgermeister, die sind da selbstbewusst, aber da merkt man einfach insgesamt, ist da die Stimmung dann in dem Projekt eine andere. Und da wird von Anfang an offen kommuniziert, es werden keine Informationen zurückgehalten, auch gegenüber uns als Betreiber, es wird da nicht taktiert oder ein Kalkül gemacht. Und wenn da jetzt eben zentrale Akteure, sei es jetzt eben der Bürgermeister oder der Jäger, also der Jagdverband oder der Musikverein, was auch immer, also wenn da wirklich zentrale Akteure sind, die da dahinter stehen und aber auch wirklich so richtig durch und durch dieses Projekt vertreten, dann hilft das natürlich enorm, weil ja auch das Vertrauen gegenüber diesen Personen, die da vor Ort leben und die Lebensrealitäten der Menschen kennen, ein ganz anderes ist als gegenüber uns als Betreiber. Und die natürlich auch ganz anders dann das Projekt erklären können, ihren Mitbürgern sozusagen. Und ja, genau. Also da, aber das kommt halt dann nicht, also so oft vor mittlerweile mehr, dass man da halt wirklich so 100% Zustimmung hat und alle das mittragen. Ja. Also die Kunst ist irgendwie da in Interaktion zu treten und herauszufinden, wer sind auch die Multiplikatoren, die man da nutzen kann. Ja, und die können wir dann einfach wirklich, die sind dann über den ganzen Prozess wichtig, weil die sind dann auch beim Bürgerinfoabend irgendwie die halt dort sind und mit den Leuten reden oder am Stammtisch, und die dann einfach da positiv das Projekt weitertragen können. Die müssen wir halt ausstatten mit all den Hintergrundinfos, mit all den Argumenten und all den Themen, ja.
Weil deren Wort natürlich größeres Gewicht hat dann für lokale Bevölkerung.
Genau.
Ein sehr gewichtiges Wort, und ich schaue mit Schrecken auf die Uhr und sehe, dass wir schon jenseits der Stunde angelangt sind. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen schneller vorankommen, weil wir auch noch eine neue Section haben. Therese, ein gewichtiges Wort in dieser Sache haben auch natürlich die Landes- und Bundespolitiker, ob es jetzt um Zonierung geht oder generell auch ein Stimmungsbild zu vermitteln. Welche Rolle misst du denen bei, wenn es um lokale Akzeptanz geht?
Schon eine sehr hohe. Einerseits eben, was die gesellschaftliche Akzeptanz betrifft. Ja. Also da haben sie eigentlich sehr viel Handhabe, was die Diskursverschiebung betrifft. Also das wäre eine Schraube. Und dann, wenn wir auf die Rechtsebene und die Gesetzesebene schauen, würde ich sagen, hätten sie die Kompetenz und Beteiligungspflicht ins Planungsrecht zu holen. Ja, das sieht man in anderen Ländern. Dänemark beispielsweise hat eine Beteiligungspflicht von 20% an allen Windkraftprojekten.
Ja. Also tatsächlich finanziell, dass sich die lokale Bevölkerung zu 20% beteiligen muss.
Genau. Das wäre etwas, was man in Österreich andenken könnte, fände ich sehr sinnvoll. Generell sowas zu normalisieren, dass Mitgestaltung in solche Planungsprozesse auch stattfindet, weil aktuell ist das nicht der Fall. Dadurch muss jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin sowas auf eigene Faust sich trauen. Ja? Also wenn sowas institutionalisiert wird, nimmt das die Hürde. Mhm. Das wäre ja absolut essentiell. Ein Prozessfonds für Durchführung solcher Prozesse, mhm. weil natürlich muss das auch wer zahlen. Und Gemeinden sind natürlich nicht super liquide. Mhm. Also sowas wäre gut. Es gab jetzt schon etwas vom Klima- und Energiefonds mhm. in der letzten Legislaturperiode. Eben solche Fonds für die Moderation und Durchführung solcher Beteiligungsprojekte und Prozesse. Okay. Mhm. Das ist jetzt ausgelaufen und in der aktuellen Budgetsituation unklar, ob es wiederkommt. Wäre ja. aber höchst zu begrüßen. Und letztens auch Capacity Building Programme und Angebote auf Gemeindeebene, auch für Entwickler, für Agenturen, alle Akteure eigentlich, die da mitwirken, wäre ja. das sehr sinnvoll.
Ich meine, auch das, die Moderation eines Workshops mit unterschiedlichsten Interessen-Stakeholdern, genau. das muss man auch mal können. Mhm. Ja, es ist ja keine easy Aufgabe. Dafür braucht es auch Instrumente, Methoden. Victoria, um das jetzt ein bisschen zusammenzufassen, auf die höhere Ebene zu heben, was kann die österreichische Energiewende denn von euren Erfahrungen, euren Projekten lernen?
Also ich stimme ganz stark zu, was die Therese gerade gesagt hat. Ich glaube, es braucht auf allen Ebenen Mut, Entschlossenheit und eben auch Offenheit. Also vor allem auch von den Ländern ist es wichtig, glaube ich, dass man ein starkes Commitment hat für die Gemeinden eben, mhm. die dann auch diesen Rücken gestärkt haben und dann selbstbewusst in diese Projekte überhaupt gehen können. Aber vielleicht was ich insgesamt als guten Tipp mitgeben kann, ist, dass es manchmal wohl besser ist, einfach abzuwarten und Tee zu trinken, als sich da in die Projekte hineinzustürzen und die zu pushen, weil es manchmal besser ist, man schnauft einmal durch, schaut sich die Situation an, schmiedet Pläne, wie kann man jetzt weiter vorgehen in einem Projekt, schaut, nutzt vielleicht einen Flow, der in einem anderen Projekt gerade besser steht, macht eine kleine Pause, startet mhm. später einen neuen Anlauf, wenn die Zeichen wieder besser stehen und man vielleicht auch neue Ideen oder Konzepte am Tisch hat, wie man da vorangehen kann. Also statt die Projekte zu starten, zu pushen und Gefahr zu laufen, dass man die Leute überrollt, ist es oft wahrscheinlich wirklich besser. Man schnauft einmal durch und überlegt sich einen neuen Weg, wie man dann mit einer anderen Methode oder mit anderen Ideen auf mhm. die Gemeinde zugehen kann. Genau, weil sonst da einfach Dynamiken entstehen können.
Okay. Therese, zum Abschluss. Jetzt haben wir gehört, was die österreichische Energiewende von vor Ort Erfahrungen lernen kann. Können wir international irgendwelche Best-Practice-Beispiele kopieren? Also Dänemark haben wir schon gehört. Fällt dir noch was ein?
Ja, im Grunde würde ich sagen, kann ich jetzt Dutzende verschiedene Einzelprojekte nennen, mhm. wo auf diversem Ausmaß Beteiligung eingebaut wurde in die Projekte und die absolut signifikant kürzere Genehmigungszeiten haben, kürzere Projekterfolgszeiten, weniger Einsprüche, höhere allgemeine Zustimmung. Und da kann ich jetzt Dänemark nennen, ich kann auch Projekte aus Deutschland nennen, mhm. ich kann das Projekt aus den Niederlanden nennen, aber die haben das alle gemein.
Okay.
Ja? Also substanziell signifikant. Mhm. Und da sehe ich also die Zukunft und die größte Schraube bei uns.
Interessant, weil es natürlich kontraintuitiv ist, sich über einen ja. vielleicht zum Zeitpunkt null mühsamen, langwierigen Prozess dann doch Schnelligkeit zu erkaufen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt tatsächlich was wird. Ich glaube, das ist eine spannende Erkenntnis, die ich für heute auch mitnehme. Und jetzt bin ich noch gespannt auf das, was ihr uns mitgebracht habt, eure Fundstücke. Jeder erzählt kurz über eine Zahl, eine Studie, einen Artikel, ein Buch, irgendwas, das euch über den Weg gelaufen ist. Muss nicht unbedingt Energiekonex haben. Habt ihr uns was mitgebracht? Wer will starten? Victoria.
Gerne.
Ja?
Wir hatten das große Glück, letzte Woche in der Firma einen Vortrag zu haben vom Thomas Brudermann, der ist Autor und hat das Buch geschrieben, Die Kunst der Ausrede. Das würde ich gerne als Fundstück heute mitgeben. Okay. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber er hat relativ viel erzählt aus dem Buch. Mhm. Und es war wirklich relativ spannend, hier auch zu erfahren, woher kommen, welche also Widerstände, welche Motivation entsteht daraus, wie kann man es adressieren, aber auch ganz simpel, wie können Inhalte gut transportiert werden? Also er ist da sehr, sehr geschickt darin, Dinge gut darzustellen und das einfach plakativ und leicht verständlich aufzubereiten.
Wunderbar. Das Buch geben wir natürlich in die Shownotes, Verlag oder ich glaube, er hat auch eine Website, wo man mehr darüber erfahren kann. Therese, hast du uns was mitgebracht?
Ja, das war ja die Aufgabe. Es war nicht leicht.
Ist schon öfters ignoriert worden, diese
wirklich?
Aufgabe.
Ja, ja. Ich fand die besonders herausfordernd, weil man muss sich von so vielen Optionen auf eine reduzieren. Ja, ich habe euch noch eine Studie mitgebracht. Mhm. Diesmal eine, die nicht direkt mit dem Windthema zu tun hat. Es ist eine Studie von Duane und Fabre aus dem Jahr 2022, zwei Ökonomen, aus Frankreich, und handelt von der Gelbwestenbewegung in Frankreich. Mhm. Sie hat untersucht, warum so viele Menschen in Frankreich gegen eine CO2-Steuer waren und protestiert haben, obwohl sie finanziell davon profitiert hätten. Mhm. Ja. Es war so ein Tax- und Dividenden-Modell, nicht? Also es wird eine Steuer eingehoben, aber es wird dann auch, werden dann Dividenden ausgezahlt, und zwar regressiv. Also für niedrigere Einkommen höher als für Hocheinkommen. Mhm. Und in dieser Studie, die so eine quasi experimentelle Umfrage war, wurden Subsets der Probandinnen mit Informationen versorgt darüber, wie sie persönlich davon profitieren würden. Also, dass sie absolut profitieren würden. Mhm. Und wurden davor und danach gefragt, ob sie zustimmen zur Steuer. Und sie haben vor und danach dagegen gestimmt. Und das Interessante an dem Erkenntnis ist, dass offensichtlich mehr als dieses Informieren benötigt wird. Ja? Und dass die Gründe für eine Ablehnung nicht direkt im individuellen Nutzen liegen müssen, ja, sondern der springende Punkt Vertrauen, Wahrnehmung und politische Zugehörigkeit eigentlich sind. Ja. Also ich kann mich nicht aus meiner Widerstandsrolle distanzieren, weil das macht schon einen signifikanten Teil meiner Identität aus. Genau, und das finde ich einfach sehr spannend in unserem Kontext, da die Lehren daraus zu ziehen. Ja.
Spannend. Den Link zu dieser Studie geben wir natürlich auch in die Shownotes. Ebenso wie mein Fundstück von heute, ganz frisch veröffentlicht von der Österreichischen Energieagentur. Also aus unserem Haus ist der IA-Kostencheck, der eine Hilfestellung bietet für jene Menschen in Österreich, die ihre alte Heizung loswerden wollen, selbst Strom erzeugen wollen, indem sie beispielsweise eine Photovoltaikanlage installieren wollen, ein neues Heizsystem sich einbauen wollen und sie jetzt gerade schon ein Angebot oder im besten Fall mehrere Angebote bekommen haben, und dann stellt sich die Frage, ob der Preis angemessen ist, und das kann man mit einem kostenlosen Angebot der Energieagentur jetzt checken lassen. Ein Online-Tool, das verfügbar ist unter www.ia-kostencheck.at, und man sieht, ob oder in welcher Range im Vergleich zu vielen anderen Angeboten das eigene liegt. Ich habe das auch schon ausprobiert mit Angeboten für PV-Anlagen, die mir Freunde, Bekannte geschickt haben, weil sie natürlich immer auch eine Einschätzung wollen, ob das okay ist. Und ich finde das Ergebnis recht gut, aussagekräftig, und für wen das interessant ist, den Link geben wir natürlich auch in die Shownotes. Gut, ja. Vielen Dank an euch mal. Draußen weht der Wind. Ich habe gerade nachgeschaut, 3 GW Windkraft speisen gerade in das österreichische Stromnetz ein, und es sollten noch viel mehr sein, damit dieser Wind da draußen nicht ungenutzt verstreicht, weil den haben wir sowieso. Deswegen müssen wir noch viele Windkraftprojekte, auch Stromnetzprojekte, Freiflächen-PV-Anlagen, Ladestationen, Parks und so weiter in die Landschaft bringen. Wir haben heute gehört von Viktoria Weiß und Therese Gutmann, wie man das auf eine Art und Weise gestaltet, um möglichst lokale Akzeptanz zu erwirken. Wir haben gehört, frühe Einbindung ist wichtig, eine diskursive, transparente Kommunikation, nicht nur eine Einbahninformation, sondern tatsächlich auch das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen, die Einbindung der lokalen Bevölkerung in den Nutzen dieser Projekte, ob jetzt über Beteiligungsmodelle Finanzierungsmodelle über Fonds oder günstigte Stromtarife, die langfristig absichern. Modelle gibt es viele. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren auch immer mehr hören, dass es die modernen Methoden gibt, die angewandt werden und die Erfolg bringen. Und ich hoffe, das breitet sich dann rasant über das Land aus. Vielen Dank an Viktoria, vielen Dank an Therese, dass ihr heute bei uns wart.
Dankeschön.
Danke für die Einladung nochmal.
Viel Glück bei euren Tätigkeiten mit Gusta und mit der Windkraft Simonsfeld. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Das war Petajoule, der Podcast der Österreichischen Energieagentur.